Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Brasilien sind bei Überschwemmungen und Erdrutschen mehr als 360 Menschen ums Leben gekommen. Zehntausende sind obdachlos geworden. Betroffen ist hauptsächlich die bergige Region nördlich von Rio de Janeiro. In den Städten Petrópolis, Teresópolis und Nova Friburgo wurden ganze Viertel von Schlammlawinen überrollt.
Es war ein bewegender Moment. In der Nacht zogen Helfer ein 6 Monate altes Baby und dessen Vater lebend aus den Trümmern eines Hauses. Der Vater hatte sein Kind 15 Stunden mit seinem Körper geschützt. Ich danke Gott für dieses Wunder, so der Großvater. Für viele Hunderte aber kam jede Hilfe zu spät. Die Bergregion im Hinterland von Rio de Janeiro wie eine apokalyptische Landschaft. Nach tagelangem Regen waren gestern zahllose Hänge ins Rutschen geraten. Eine Mischung aus Schlamm und Geröll begrub Hunderte von Häusern. Schnell waren Rettungskräfte vor Ort, aber eine zweite Lawine riss viele von ihnen mit in den Tod. Das Gebiet war eine beliebte Urlaubsgegend für wohlhabende Brasilianer. Ihre Villen wurden ebenso weggespült wie die notdürftig befestigten Hüttensiedlungen der Armen. Während der gestrigen Flutwelle versuchten Menschen verzweifelt, sich gegenseitig aus dem reißenden Wasser zu ziehen. Es kam zu dramatischen Szenen wie die glückliche Rettung dieser Frau. Anwohner suchten heute in den Leichenschauhäusern nach Angehörigen. Meine Töchter sind verschwunden, sie wurden noch nicht gefunden. Gerade während der Regenzeit kommt es im Südosten Brasiliens häufig zu Erdrutschen mit katastrophalen Folgen. Doch angesichts solcher Zerstörungen hat nun eine Diskussion darüber begonnen, warum nicht rechtzeitig evakuiert wurde und warum nicht genügend Geld in effektive Schutzmaßnahmen fließt.
Das Hochwasser in der australischen Stadt Brisbane geht langsam wieder zurück. Obwohl die Überschwemmungen nicht ganz so heftig waren wie befürchtet, stehen Tausende von Häusern unter Wasser. Experten zufolge sind im australischen Bundesstaat Queensland Schäden von mehr als 15 Milliarden Euro entstanden. Der Wiederaufbau in Brisbane und anderen Städten könnte Jahre dauern.
Der schlammige Boden von Brisbane, nur widerwillig gibt er die Autos frei. Hier in Sherwood, einem Vorort, fließt das Wasser langsam ab. Vater und Sohn beginnen mit den Aufräumarbeiten. Wir haben rechtzeitig unsere Möbel rausgeholt. Wir haben tolle Nachbarn, die unsere Sachen bei sich lagern. Jetzt bringen wir die Möbel nach und nach wieder zurück nach Haus. Am Morgen hatte der Brisbane River seinen höchsten Stand erreicht. Der Fluss schlängelt sich mitten durch die Stadt. Das macht ihn so bedrohlich. Das Hochwasser fiel geringer als befürchtet aus, trotzdem sind die Schäden enorm. Etwa 12.000 Häuser allein in Brisbane sind untergegangen in den Fluten. Drei Viertel von Queensland sind betroffen von diesem verheerenden Hochwasser. Uns steht ein Wiederaufbau bevor, wie nach einem Krieg. Ein Teil der überschwemmten Holzhäuser wird vermutlich abgerissen. Der Wiederaufbau der Stadt könnte bis zu 2 Jahre dauern. Viele Bewohner sind auf sich allein gestellt, sie sind gegen Hochwasserschäden nicht versichert. Hier ist wahrscheinlich nichts Wertvolles mehr drin, alles dreckig und verschlammt. Was wir gut gebrauchen könnten, wären große Mülleimer, am besten so bald wie möglich. Bis zum Wochenende soll das Wasser abgeflossen, auch der Strom in der Stadt wieder angeschaltet sein. Brisbane will zurück zur Normalität.
Das große Aufräumen hat begonnen und auch die Notunterkünfte leeren sich langsam. Trotzdem, Entwarnung kann noch nicht gegeben werden. Die Regensaison im Nordosten Australiens hat gerade erst begonnen.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Deutschland erneut vorgeworfen, mit der Sicherungsverwahrung gegen Freiheitsrechte verstoßen zu haben. Die Richter in Straßburg urteilten heute sowohl über die nachträglich verlängerte Sicherungsverwahrung als auch über ihre nachträgliche Anordnung. Die war bis Ende vergangenen Jahres möglich, wenn sich die Gefährlichkeit eines Strafgefangenen erst während seiner Haft herausstellte. Nach einem früheren Urteil war in Deutschland die nachträgliche Sicherungsverwahrung abgeschafft worden.
Dass Albert Heiden, ein mehrfacher Sexualstraftäter, nach seiner Haft noch Jahre in Sicherungsverwahrung saß, verstieß gegen die Menschenrechte. So das eindeutige Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs. Die Begründung?
Weil die Unterbringung in die sogenannte Sicherungsverwahrung erst nachträglich nach seiner Verurteilung angeordnet wurde.
Im Dezember 2009 hat das Straßburger Gericht bereits in einem Urteil die nachträgliche Verlängerung der Sicherungsverwahrung verworfen. Daraufhin wurden einige ähnliche Fälle entlassen, zum Teil gegen großen öffentlichen Protest. Die meisten dieser Altfälle sitzen allerdings nach wie vor hinter Schloss und Riegel. Darunter auch zwei, mit denen sich der Menschenrechtsgerichtshof heute ebenfalls beschäftigt hat. Dass sie nicht freikamen, wird indirekt gerügt. Das erhöht den Druck auf deutsche Gerichte, weitere Sicherungsverwahrte freizulassen. Durch den heutigen Richterspruch sehen Fachleute außerdem das neue Therapieunterbringungsgesetz in Frage gestellt, das seit Jahresbeginn gilt.
Man will also sogenannte Altfälle in einer neuen Form der Therapieunterbringung unterbringen und auch diese neue Form einer Verwahrung ist durch das neue Urteil sehr problematisch geworden.
Die Justizministerin ließ das Straßburger Urteil anders.
Nach der heutigen Entscheidung sind wir als Gesetzgeber, als Bundesgesetzgeber nicht gefordert. Ich sehe auch keine Notwendigkeit zu Änderungen oder Nachbesserungen.
Für welche Altfälle sich durch das Urteil die Türen öffnen, wird auf jeden Fall die deutschen Gerichte beschäftigen.
Die Vorschrift zur Sicherungsverwahrung wurde 1933 unter den Nationalsozialisten ins Strafgesetzbuch aufgenommen und erst 1969 leicht verändert. In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Sicherungsverwahrten stark gestiegen auf derzeit etwa 500. Nur bei einigen von ihnen wurde die Sicherungsverwahrung nachträglich angeordnet.
Wenn ein Paragraph eine solch gewaltige Länge hat, dann wurde im Laufe der Jahre viel daran herumgedoktert. Und so funktionierte die nachträgliche Sicherungsverwahrung. Ein Straftäter wird zu einer Haftstrafe verurteilt. Während der Haft ergeben sich neue Hinweise, dass er später eine Gefahr für die Bevölkerung sein könnte, zum Beispiel weil er Therapien ablehnt. Dann kann bis kurz vor Haftende Sicherungsverwahrung verhängt werden. Der Täter bleibt also in Verwahrung, obwohl seine Strafe abgelaufen ist. Diese nachträglich angeordnete Sicherungsverwahrung hat Straßburg heute kritisiert. Öffnen sich nun sofort die Gefängnistüren? Nein, denn die deutschen Strafgerichte sind sich nicht einig. Manche wollen nun automatisch entlassen, manche sträuben sich. Hier muss der Bundesgerichtshof als oberstes Strafgericht nun schnell eine einheitliche Linie schaffen. Und so kann die Justiz nach einer möglichen Entlassung der Täter die Bevölkerung schützen. Mit Führungsaufsicht, mit einer elektronischen Fußfessel, mit aufwendiger polizeilicher Überwachung oder einer Therapieunterbringung bei einer psychischen Störung, die aber bei weitem nicht immer vorliegt. Ab dem 8. Februar wird das Bundesverfassungsgericht hier in Karlsruhe am Maßstab des Grundgesetzes dieselben Fragen prüfen wie heute Straßburg. Dann wird sich zeigen, ob die beiden Gerichte zu einer einvernehmlichen Lösung kommen werden oder ob es einen Konflikt geben wird.
Die Unruhen in Tunesien weiten sich aus. Trotz einer Ausgangssperre kam es in der Hauptstadt Tunis in der Nacht zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Im Laufe des Tages waren aus dem Stadtzentrum Schüsse zu hören. Seit Beginn der Unruhen Mitte Dezember sind nach offiziellen Angaben 23 Menschen ums Leben gekommen. Menschenrechtler sprechen dagegen von etwa 40 Toten. Über die aktuelle Situation hat uns vor einer halben Stunde unser Korrespondent Thomas Schneider telefonisch aus Tunis berichtet.
Im Moment gleicht Tunis einer Geisterstadt. Schon eine Stunde vor Beginn der Ausgangssperre fast nur noch Polizeifahrzeuge und Polizisten auf den Straßen zu sehen. Ganz anders das Bild am Nachmittag. Immer wieder gab es Demonstrationen in verschiedenen Teilen der Hauptstadt. Vor allem Jugendliche gingen auf die Straße. Sie sind frustriert wegen der Arbeitslosigkeit und weil sie keine Zukunft in ihrem Land sehen. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein. Etwas anders das Bild auf dem Land. Ich bin heute rund 300 Kilometer von Tunis Richtung Süden gefahren. In vielen kleinen Orten, Städten und Dörfern gab es Demonstrationen, zumeist friedlich und vor allem fast ohne Polizeipräsenz. Möglicherweise deshalb, weil die Polizeikräfte in der Hauptstadt konzentriert werden. Denn hier rechnen alle damit, dass es auch in der kommenden Nacht wieder Demonstrationen geben wird, dass sich also längst nicht alle Bewohner der Hauptstadt an das Ausgangsverbot halten werden.
Wegen der Unruhen in Tunesien hat das Auswärtige Amt in Berlin heute seinen Reisehinweis für das Land aktualisiert. Es rät derzeit von nicht unbedingt erforderlichen Reisen nach Tunesien ab. Bundeslandwirtschaftsministerin Aigner steht wegen ihres Krisenmanagements im Dioxinskandal weiter in der Kritik. SPD-Chef Gabriel sagte, Aigner sei völlig überfordert, die Ministerin müsse endlich handeln. Die SPD-geführten Länder legten heute einen Forderungskatalog vor, um Futtermittel künftig sicherer zu machen. Aigner will morgen mit einem Aktionsplan an die Öffentlichkeit gehen.
Wieder sind dioxinbelastete Eier in den Handel gelangt, in der Region Hannover. Keine Entwarnung für den Verbraucher. Die Eier kamen von Höfen, die eigentlich gesperrt waren. Der Verursacher des Dioxinskandals, Harles und Jentsch, hat mittlerweile Insolvenz angemeldet. Vorsorglich, denn die Firma befürchtet Schadensersatzforderungen der Bauern. Derweil haben die SPD-Bundesländer einen Katalog erarbeitet, wie künftig solche Skandale vermieden werden können. Das Papier ist Grundlage für eine Agrarministerkonferenz mit Ministerin Aigner in der kommenden Woche. Deren Krisenmanagement wird kritisiert.
Ich habe nicht den Eindruck, dass man die Dimension der Krise und die Notwendigkeit, mit den Ländern schnell zu handeln, tatsächlich begriffen hat. Ich habe den Eindruck, wir haben eine Krise in der Krise.
Die SPD-Länder wollen eine Zulassungspflicht für alle Futtermittelunternehmen, die Trennung von Lebensmittel und technischen Fetten in der Produktion und eine Positivliste. Damit stimmen sie in vielen Punkten mit Landwirtschaftsministerin Aigner überein. Die Kritik an der Ministerin reißt derweil nicht ab. Die Grünen-Fraktionschefin fordert ihren Rücktritt.
Frau Aigner müsste den Mut haben, jetzt hier Zulassungsregeln zu machen, jetzt, hier und heute eine Positivliste für Futtermittel auf den Weg zu bringen. Ich traue ihr es nicht zu, deshalb habe ich gesagt, Frau Aigner ist nicht diejenige, die neu anfangen kann. Sie muss weg.
Morgen wird die Landwirtschaftsministerin einen Aktionsplan vorstellen. Sie kündigt an, die Lebensmittel- und Futtermittelkontrollen zu verschärfen.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund will sich in diesem Jahr verstärkt für einen Mindestlohn in der Leiharbeit einsetzen. Anlass ist die anstehende Öffnung des deutschen Arbeitsmarktes für osteuropäische Länder. DGB-Chef Sommer sagte, für Leiharbeiter müsse vom ersten Tag an das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit gelten. Nur so könne man die Beschäftigten vor Lohndumping schützen. Der italienische Ministerpräsident Berlusconi muss sich möglicherweise nun doch demnächst mehreren Gerichtsverfahren stellen. Das Verfassungsgericht in Rom hob heute ein Immunitätsgesetz teilweise auf. Bisher mussten Prozesse gegen ein Regierungsmitglied ausgesetzt werden, wenn der Angeklagte nach eigener Einschätzung wegen seiner Amtspflichten nicht daran teilnehmen konnte. Künftig soll ein Richter von Fall zu Fall entscheiden, ob Berlusconi oder einer seiner Minister vor Gericht erscheinen muss.
Nach dem Attentat in Tucson im US-Bundesstaat Arizona hat Präsident Obama bei einer Trauerfeier der Opfer gedacht. In seiner Rede rief er die US-Bürger zu Geschlossenheit und Versöhnung auf. Die Tragödie müsse als Chance genutzt werden, den Umgang miteinander auf den Prüfstand zu stellen. Am Samstag hatte ein 22-Jähriger 6 Menschen getötet und 14 weitere verletzt, unter ihnen die Kongressabgeordnete Giffords. Die Tat hatte eine Debatte über das politische Klima entfacht.
Auf dem Rhein ist ein Tankschiff gekentert. Das Unglück ereignete sich auf dem Abschnitt zwischen Mainz und Koblenz in unmittelbarer Nähe der Lorelei. Dort ist die Strömung besonders stark. Nach Angaben der Behörden wurden 2 Besatzungsmitglieder gerettet, nach 2 weiteren wird noch gesucht. Das Schiff hat knapp 2400 Tonnen Schwefelsäure geladen. Hinweise darauf, dass Säure ausgetreten ist, gibt es nach Angaben der rheinland-pfälzischen Landesregierung bislang nicht. Der Rhein wurde für Schiffe gesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 14. Januar.
Das Tief bei Island lenkt milde Luft und Regenwolken zu uns. Vor allem in den Gebirgen kommt zu den Regenmengen, die bereits gefallen sind, noch einiges hinzu. Da auch noch Schnee auf den Bergen taut, verschärft sich die Hochwasserlage an einigen Flüssen. Es gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht regnet es zeitweise, vor allem von der Mitte bis zu den östlichen Mittelgebirgen, teilweise ergiebig. Am Tag verlagert sich der Regen nach Norden und Osten. Im Süden ist es meist trocken und teilweise freundlich, aber auch in der Mitte bleibt es bei vielen Wolken vorübergehend trocken. Meist mäßiger, von der Mitte bis in den Nordwesten ab und an frischer Wind und örtlich stürmische Böen, auf einigen Bergen Sturmböen. Heute Nacht 0 Grad im Nordosten und 11 Grad am Rhein. Am Tag 5 Grad auf Rügen und 15 Grad im Breisgau. Am Samstag nur einzelne Schauer, am Nachmittag im Norden Regen und sehr windig. Am Sonntag im Norden kaum Regen, in der Mitte und im Süden neben zum Teil zähem Nebel Sonne. Am Montag in der Südosthälfte ruhiges, trockenes und zum Teil freundliches Wetter, in der Nordwesthälfte regnet es hier und da.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Tom Buro. Darin Rüge aus Straßburg, Deutschland verletzt die Menschenrechte und Rock auf der Bühne. Udo Lindenbergs Musical feiert Premiere.